Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Schreiben als Ersatzhandlung, schreiben aus Verzweiflung, weil man keine Worte findet. So beginnt Karl Schlögl, einer der renommiertesten Osteuropa-Experten überhaupt, seinen flammenden Text in der Frankfurter Allgemeinen wider den Krieg. Putins Krieg gilt allem, was Europa je zu Wege gebracht hat, so sein Tenor, und explizit fordert Schlögl, Kiew braucht Waffen, es braucht die Schließung des Himmels für die russischen Angreifer, es wartet auf etwas wie eine Luftbrücke, wie sie einst Berlin gerettet hat, zur Zeit der Blockade 1948. In den Feuilletons reihten sich in dieser Woche Schriftsteller, Historiker und Intellektuelle ein in den lautstarken und zugleich hilflosen Protest gegen den Krieg, den Russland in der Ukraine führt. Den Auftakt hatte zu Beginn der Woche der große alte Mann des russischen Theaters gemacht, der 77 Jahre alte Lew Dodin. Er schrieb einen offenen Brief an Putin in der russischen Zeitschrift Theatre, den die Süddeutsche zitierte. Zu sagen, ich bin erschüttert, das hieße nichts zu sagen, so Dodin. Das Hirn klebt am Schädel und weigert sich, solche Bilder zu sehen, zu hören, darzustellen. Ich flehe, hören Sie auf. Bislang, fügte die Süddeutsche Zeitung hinzu, ist nicht bekannt, ob Dodin Konsequenzen für seine Worte drohen. Von eventuellen Repressalien gegen Dodin, einen Fixstern der russischen Kulturszene, ist auch bis heute nichts zu hören. Was natürlich auch heißen kann, dass sein Brief dem russischen Präsidenten so egal ist wie alle anderen Protestnoten. Der Krieg hat Wladimir Putin groß gemacht und ein Krieg wird ihn auch zu Fall bringen, meint der Schriftsteller Jonathan Littell in der Welt und erstickt jeden eventuellen Hoffnungsfunken darüber gleich wieder. Können wir wirklich glauben, dass seine nukleare Drohung nur ein Bluff ist? Können wir uns das leisten? Solange er Russland regiert, wird niemand sicher sein. Absolut niemand. Trotzig und widerständig hält der polnische Schriftsteller Witold Szlabowski in der Süddeutschen Zeitung dagegen. Ich weiß, dass er Angst hat, denn er hat nicht einmal seinen eigenen Soldaten gesagt, dass er sie in den Krieg schickt. Welcher Oberbefehlshaber würde so etwas tun, schreibt Szlabowski, der derzeit dabei hilft, ukrainische Flüchtlinge an der polnischen Grenze abzuholen. Und mit Blick auf den Präsidenten, der sich so unerreichbar hinter seiner Ideologie verschanzt, meint der polnische Schriftsteller, als Autor eines Buches über die Köche von Diktatoren würde ich an Putins Stelle in den nächsten Tagen sehr vorsichtig bei jedem Schluck Tee sein. Die Zeiten sind turbulent und in solchen Zeiten ist es leicht, sich zu verschlucken. Klar, da ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Unsere Ohren waren verstopft, so die zerknirschte Erkenntnis wohl nicht nur von Zeitautor Volker Weidermann. Die osteuropäischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller warnen uns seit Jahren vor Putin, aber wir waren in unserem Optimismus verliebt, in unsere Schwerhörigkeit. Am Ende stehen wir da mit der Erkenntnis, dass die einen es geahnt, gewusst, geschrieben und uns immer wieder erzählt haben. Und die anderen, wir anderen, haben gelesen, gehört, geklatscht und es einfach nicht geglaubt. Soweit die Zeit. Und dann stoßen wir auf eine fette Schlagzeile in der Süddeutschen Zeitung. Putin hat gewonnen. Werner Bartens wollte wohl das Maximum an Aufmerksamkeit und nur sehr wenig beruhigt, lesen wir im Untertitel. Seit dem Einmarsch in die Ukraine ist Corona besiegt. Zumindest könnte man das denken. Den Autor und Medizinexperten Bartens treibt die Sorge, dass die Warnung vor einer Sommerwelle weitgehend ungehört verhallt, und er verweist beharrlich auf die wieder steigende Zahl der Neuinfektionen und rund 300 Tote täglich im Zusammenhang mit dem Virus. Flugabwehr und Aerosolabwehr gleichzeitig, es ist einfach zu viel verlangt, so sein sarkastischer Kommentar in der Süddeutschen Zeitung. Gab es noch gute Nachrichten in dieser Woche? Eine Seite Trost von Nele Polacek, ebenfalls in der Süddeutschen, stand irgendwie ziemlich einsam herum, samt des Ratschlags, wenn gar nichts geht, dann hilft immer noch, sich auf etwas Kniffliges und emotional Unbedenkliches zu konzentrieren. Der Duden-Allgemeinbildung Testen Sie Ihr Wissen hat die Kollegin wohl einigermaßen unbeschadet durch Lockdown 1 bis 3 gebracht. Aber ob das rettet? Vielleicht ist das eine gute Nachricht, wenn auch eine inmitten weiterer Traurigkeit. Inge Deutsch-Krohn durfte 99 Jahre alt werden. Sie ist in Berlin gestorben. Wenn es nach den Nazis gegangen wäre, hätte man sie bereits als Kind umgebracht. Inge Deutsch-Krohn wusste gar nicht, dass sie Jüdin war. Ihre Mutter erzählte es der Zehnjährigen. Die Nazis haben mich zur Jüdin gemacht, erzählte Deutsch-Krohn gern. Der Spiegel nimmt den Satz in seinem Nachruf auf. Inge Deutsch-Krohn konnte sich mit ihrer Mutter verstecken, arbeitete später als Journalistin für die israelische Zeitung Maariv, ging aus Ekel vor dem wiederaufkeimenden Antisemitismus nach Israel und kam dann doch wieder nach Berlin zurück. Ihre Biografie »Ab heute heißt du Sarah« machte sie berühmt. Inge Deutsch-Krohn wurde zu einer moralischen Instanz für Aufklärung und blieb dabei unbequem. Mehrfach sollte sie mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet werden. Sie lehnte ihn ab, weil ihn zu viele alte Nazis erhalten hätten, lasen wir in der Welt. Aber nie hörte sie auf, jene zu würdigen, die beim Mitmachen nicht mitgemacht hatten und denen sie und ihre Mutter ihr Überleben verdankten. Die Bäckersfrau, die Wäscherin, der Chef einer Blindenwerkstatt, Leute mit einem inneren Kompass eben. Und die riskierten, danach zu leben. Bis fast zu ihrem Tod konnte Inge Deutsch-Krohn aktiv sein und sie hatte dabei, so die Welt, beharrlich das Gute im Sinn.